Unser Predigttext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Ich lese von Vers 24 bis 27. Dort schreibt der Apostel: Wisst ihr nicht, dass die Läufer in der Kampfbahn zwar alle laufen, aber nur einer den Siegespreis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder aber, der kämpft, legt sich jeden Verzicht auf. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich jedenfalls laufe nicht auf ein ungewisses Ziel. Ich kämpfe mit der Faust, aber nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Sondern ich treffe meinen Leib und unterwerfe ihn, damit ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Liebe Gemeinde, es ist eine auffallende Tatsache, dass in den Ländern mit dem höchsten Lebensstandard die meisten Selbstmorde geschehen. Eigenartigerweise geschahen im Krieg und in der Nachkriegszeit verhältnismäßig wenig Selbstmorde. Man fragt sich, wie kam das? Nun, damals hatten wir alle mit der nackten Existenz zu ringen. Und heute leiden viele an Lebensüberdruss. Interessant ist auch die Feststellung, das wird ja überall Statistik geführt, dass die Ärzte sagen, dass die Menschen im Kriege viel gesünder waren als heute, auch in der Nachkriegszeit. Obwohl es uns doch heute so gut geht. Aber was haben wir damals nicht alles aushalten müssen? Was haben wir alles entbehrt? Es schien doch oft über unsere Kräfte zu gehen. Man fragt sich, wie ist das zu erklären? Nun, aus diesen Tatsachen wird deutlich, was eigentlich das tiefste Leiden des Menschen ist. Es ist nicht ein kranker Körper oder Geldmangel oder das Ausgeschlossensein von vielen Freuden des Lebens, die andere genießen können. Das tiefste Leiden ist es, wenn ein Mensch kein letztes Lebensziel hat, das ihn ganz hinnimmt. Und solche Menschen gibt es heute leider sehr viele. Und das ist die tiefste Krankheit unserer Zeit. Nun, es wird heute ungeheuer viel gearbeitet, auf allen Gebieten. Und viele können sich auch vieles erlauben. Und trotzdem kommen Tausende nicht zu einer dankbaren Lebenserfüllung und Lebensfreude. Warum nicht? Weil sie immer nur ein Ziel vor sich sehen, eine Arbeitswoche und nach der Arbeitswoche endlich mal ein paar fröhliche Stunden, eine betäubende Stunden oft. Und dann fängt wieder die Tretmühle des Alltags an. Und dann fragen sie sich, wozu eigentlich das Ganze? Und haben keine Antwort. Und daher nehmen die seelischen Leiden zu die Nervenleiden. Und darum steigt die Zahl der Selbstmörder. Man dreht den Gashahn nicht auf, weil die Rente zu klein ist oder aus Liebeskummer. In der Tasche eines Selbstmörders fand man den Zettel: Es lohnt sich nicht mehr. Es ist das Nichts, das hinter dem ganzen Leben steht, die Nacht der Sinnlehre. Und ich denke, meine Lieben, auf diesem Hintergrund müssen wir dieses Wort des Apostels Paulus hören. Dann geht uns etwas von dieser wunderbaren Herrlichkeit dieses Textes auf. Vielleicht hatten wir zunächst beim Hören den Eindruck, na, da wird aber ungeheuer viel von uns gefordert. Das ist ja wie ein unerbittliches Vorwärtstreiben. Lauft, dass ihr es ergreift und zähmt euren Leib. Also enthaltet euch, übt Verzicht. Aber wenn wir tiefer hineinhorchen, dann klingt uns in dieser Epistel das ganze Evangelium entgegen. Überhaupt kein hartes Müssen, sondern ein seliges Dürfen. Denn Gott hat uns befreit von der Sinnlosigkeit unseres Lebens. Gott hat uns befreit von dem Nichtsinn, das wir hineingehen müssten. Gott hat uns erlöst von der Ziellosigkeit. Er hat uns ein Ziel geschenkt, über dem auch das ernste Menschenleben einen ewigen Wert bekommt. Und darum wollen wir vor diesem Gottesgeschenk stehen bleiben und darüber nachdenken, was Paulus bezeugt. Es gibt einen unvergänglichen Kranz und nach dem dürfen wir laufen. Und das gibt auch dem ärmsten, dem geringsten Menschenleben einen unendlichen Wert. Gott hat unserem Leben ein unvergängliches Ziel gesteckt, über dem wir alles andere hinten anstellen dürfen. Wird alles zweitrangig. Nun, Paulus knüpft ja hier an die internationalen Spiele auf dem Isthmus von Korinth an. Und wir können uns gut vorstellen, wie das damals zuging. Denn die Olympischen Spiele sind ja etwas Ähnliches. Oder auch jetzt wieder die Fußballweltmeisterschaft, die uns in diesen Tagen in Beschlag nimmt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch der Apostel Paulus mit den Tausenden hinausgegangen ist, um die Höhepunkte dieser Wettkämpfe mitzuerleben. Und dann kam es zur Preisverleihung, zur Siegerehrung. Und dann standen sie auf dem erhöhten Platz, die Sieger, umjubelt von ganz Griechenland. Und unter dem Beifall der Menge wurde ihnen ein schlichter Kranz vom heiligen Fichtenbaum um die Schläfe gelegt. Und dieser einfache Kranz war mehr wert als alles Gold. Er genügte, um die Namen der Glücklichen für immer in das Gedächtnis des Volkes einzugraben. Noch heute, in unserer Zeit, hat man Tafeln ausgegraben, auf denen die Namen dieser Sieger standen. Und jeder griechische Jüngling träumte davon, einmal dort oben zu stehen, mit dem Siegerkranz um die heiße Stirn, umjubelt von ganz Griechenland. Und nun sagt Paulus, ein solches Ziel, ja noch ein viel, viel größeres, hat Gott über unser Leben gestellt. Jene laufen so, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Das Neue Testament hat ja für dieses Ziel auch noch andere Ausdrücke, die dasselbe besagen. So lesen wir etwa, Gott hat uns ein unvergängliches, ein unbeflecktes und ein unverweltliches Erbe verheißen, das wir erlangen dürfen. Und dass Gott uns das schenkt, das ist Gnade. Das ist ein unverdientes Geschenk. Gott hätte uns wegwerfen können, wie der Töpfer ein unbrauchbares Gefäß wegwirft. Gott hätte auch ohne uns seine neue Welt schaffen können. Aber er hat es nicht getan. Er hat uns nicht versinken lassen in der Flut unserer Erbärmlichkeit und unserer Sinnlosigkeit. Er ist zu uns herabgestiegen. Er ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Und er hat uns herausgeholt aus dem Nichts. Und er lässt uns teilhaben an der neuen Welt, die er schaffen will und die er jetzt vorbereitet. Sicher, was wir davon heute erkennen können, das ist gleichsam nur ein Lichtstrahl, der durch das Schlüsselloch des Weihnachtszimmers fällt. In Andeutungen spricht das Neue Testament davon, Etwa in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, wo der Herr Jesus dann am Ende sagt, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen. Also nicht zum Ausruhen und nicht zum Psalmensingen sind wir nur da. Nein, ich will euch über viel setzen. Gott will unserem Leben noch viel mehr anvertrauen. Er will uns noch viel größere Aufgaben schenken, als die wir bisher hier unten auf Erden gehabt haben. Das ist ja wie im Sportsleben. Und da gibt es ja überall die Aufstiegsspiele in die höhere Klasse. Und nur wer Sieger im eigenen Land geworden ist, der kann ja für Höheres dann bestimmt werden. Er kann um die Europa- und um die Weltmeisterschaft spielen. Seht, und so ist es in einem viel höheren Sinn im Heilsplan unseres Gottes. Nur die können an der neuen Welt Gottes teilhaben, die diese Welt überwunden haben. Nur die können in das Reich Gottes eingehen, mit seinen größeren Aufgaben, die sich hier unten auf Erden bewährt haben. Nur dann kann uns das Ewige anvertraut werden, wenn wir aus dem Kampf dieser Zeit als Überwinder hervorgegangen sind. Wenn wir den Siegespreis erlangt haben, von dem Paulus einmal am Ende seines Lebens im 2. Timotheusbrief schreibt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Ich habe den Lauf vollendet. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage geben wird. Aber nicht mir allein, sondern auch allen. Mir und dir, die wir seine Erscheinung lieb haben. Und der Erhöhte spricht in der Offenbarung, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen und mit meinem Vater auf dem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe. Das heißt, der Weltüberwinder lädt uns ein, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Welch eine Ehre! Wirst du dabei sein? Das ist die Frage. Darum geht es. Und darum müssen wir herauskommen aus aller Unverbindlichkeit der Nachfolge Jesu. Christus will unserem Leben Sinn und Inhalt schenken. Wirkliche Lebenserfüllung, eine herrliche Zukunft für jeden, der sich auf dem Weg mit ihm durch diese Welt macht. Und damit sind wir beim zweiten. Christus allein ist es, der durch sein Versöhnungswerk auf Golgatha unserem Leben auch einen unermesslichen Wert gibt. Auch das ernste Leben erhält durch Jesus Christus einen unvergänglichen Wert, aber auch eine ganz ernste Aufgabe und Verantwortung. Nicht wahr, wenn unser Leben im Nichts enden würde, das heißt, wenn mit dem Tode alles aus wäre, dann brauchten wir unser Leben auch gar nicht ernst zu nehmen. Dann könnten wir damit anfangen, was wir wollten. Und viele leben so. Sie tun, was sie wollen, ohne sich verantwortlich zu wissen. Dann können wir es wie einen Scherz auffassen, den sich jemand mit uns gemacht hat. Und wir könnten, wenn es nun zu Ende ist, das Kostüm, das wir hier getragen haben, wegwerfen, wie man nach dem Fasching die Narrenkleider wegwirft. Aber anders ist es, wenn Gott Recht hat. Und Gott hat Recht. Anders ist es, wenn Gott uns einen unvergänglichen Siegeskranz als Lebensziel vor Augen gestellt hat. Und das hat er. Und darum betet schon der Psalmist, Herr, lehre mich, dass mein Leben ein Ziel hat. Psalm 39. Und dann gilt es. Jeder Mensch, der in dieses Leben tritt, der tritt zu einem Wettlauf an. Ganz einerlei, ob er dessen sich bewusst ist oder nicht. Er tritt auf den Kampfplatz, auf den alle Menschen, auch vor ihm, auch jene Glaubenshelden, von denen in Hebräer 11 die Rede ist, alle eingetreten sind. Den Wettlauf zu wagen, aus dem man entweder als Sieger, Überwinder oder als Verlierer, Geschlagener hervorgehen kann. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass die Läufer in der Kampfbahn zwar alle laufen, aber nur einer erlangt den Siegespreis. Nun lauft doch so, dass ihr ihn erlangt. Und der Ernst der Sache ist, aber das ist auch der Wert unseres Lebens, dass wir nur einmal laufen dürfen. Denn wir haben nur ein Leben. Und darum ist jeder Tag kostbar. Was müssen wir tun, um Sieger zu werden? Nun, der Apostel sagt, jeder, der um den Siegeskranz kämpft, enthält sich aller Dinge. Also eine ganz einfache Kampfregel. Wer eine sportliche Höchstleistung erringen will, der darf keine Völlerei sich hingeben. Er kann kein Raucher, kein Trinker sein. Und sich auch sexuell nicht ausleben. Ohne Bereitschaft zum Opfer geht es nicht. Dem großen Ziel wird alles geopfert. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, so hat Schiller in seinem Lied von der Glocke gesagt. Dem Sportler ist das selbstverständlich. Und auf anderen Lebensgebieten ist es ja genauso. Da wird Großes nur dadurch geleistet, indem man in der Härte gegen sich selbst kämpft. Und wir Christen, sind wir auch so konsequent? Der Wille zum Sieg, zum Überwinden gehört zum Bild eines rechten Christen. Und das ist nicht eine saure Pflichtübung, sondern eine freudige Kür. Steht dieses Ziel uns vor Augen, dann wissen wir, wozu wir eigentlich leben. Und das verändert dann mit einem Schlage unsere Stellung zu allen Dingen dieses Lebens. Nicht, als ob wir keinen Sinn mehr haben dürften, für die schönen Dinge des Lebens, die es auf dieser Erde zu sehen und auch zu genießen gibt. Nicht, als ob wir keine Freude mehr haben dürften an Festen, Geselligkeit und guter Musik. Nein, das muss jeder für sich selbst ausmachen. Aber Paulus hat einmal doch gesagt, und das wollen wir auch nicht überhören, es ist mir alles erlaubt. Aber nicht alles ist heilsam. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. 1. Korinther 6. Mit anderen Worten, wir müssen in der Freiheit bestehen, zu der uns Christus durch seine Erlösung befreit hat. Und dieses Bestehen, das ist wie ein Examen, das wir ablegen müssen. Aber kein Examen wird gewonnen und erreicht, ohne dass man sich fleißigt, die Dinge zu lernen, die zu lernen sind. Da muss geübt werden, trainiert werden. Es passiert uns so immer wieder, das muss ich jedenfalls von mir sagen, dem inneren Wollen des von Christus befreiten Menschen stellen sie äußere und innere Hemmnisse in den Weg. Und sie kommen alle von dem alten Menschen her. Den haben wir zwar in der Taufe begraben, Aber wie sagt Luther so treffend, das Biest kann schwimmen. Das heißt, der alte Mensch ist immer noch da. Und er wirkt als Hemmnis und als Störfaktor sich aus. Und wer sich ein bisschen selbst kennt, der weiß von seinen vielen Punkten immer noch vorhandener Unfreiheit. Da bin ich nachsichtig mir selbst gegenüber, wo ich doch eigentlich konsequent sein sollte. Da bin ich so leidensscheu, wo es doch um das Bekennen des Namens Jesu vor den Menschen geht. Da bin ich so träge, wo ich im Namen Jesu vielleicht etwas anpacken sollte. Und da lasse ich mich gehen in Bezug auf meine Wünsche und Triebe. Nein, nein, in der Freiheit bestehen, das fällt uns nicht in den Schoß. Da muss gekämpft, da muss überwunden werden. Aber mit Blick auf das hohe Ziel, zu dem wir berufen sind. Und dennoch dürfen wir Paulus nicht missverstehen. Es hat sich noch keiner den Himmel mit Anstrengung, Verzicht und Opfer verdient. Der Himmel ist Geschenk. Aber mancher einer hat sich den Himmel durch Leichtfertigkeit, durch Unentschlossenheit und durch Weichheit gegen sich selbst auch verloren. Um das Ziel zu erreichen, müssen wir, wie jener Kaufmann, in dem Gleichnis Jesu handeln. Alles verkaufen, um die eine köstliche Perle zu erlangen. Alles verkaufen. Wir haben eingangs von Paulus gehört, in der Schriftlesung, was er alles gleichsam verkauft hat. Was ihm früher so wichtig war. Sein guter Name. Seine edle Herkunft. Seine selbstgerechte Frömmigkeit. Alles achtet er für Dreck, sagt er, nachdem er diese köstliche Perle gefunden hat. Nämlich die Vergebung seiner Schuld durch das Blut Jesu Christi. Nachdem er in die Gemeinschaft mit Jesus eintreten durfte, die ihm eine Zukunft verheißt, der nichts gleichzusetzen ist. Und selbst all die Hindernisse, die sich ihm in den Weg stellten, sie konnten ihn nicht aufhalten. Und im 2. Korinther Kapitel 11 zählt er davon einiges auf. Er spricht einmal davon, dass er durch gute und durch böse Gerüchte gegangen ist. Dass er vielen Gefahren ausgesetzt war. Auch unter falschen Brüdern. Und 5-mal hat man ihn ausgepeitscht und gesteinigt. Hunger und Durst hat er gelitten. Aber nichts konnte ihn aufhalten. Alle Entbehrungen hat er mit Freuden auf sich genommen, denn er wusste um das Ziel. Am Ende würde er in Jesu Arme sinken. Was sind da im Vergleich all die Hindernisse, mit denen wir zu kämpfen haben? Und jeder hat da sein Päckchen. Nehmen wir sie, wie das nötig ist, dass man über Hindernisse laufen muss, um auch zum Ziel zu kommen. Dass wir nicht daran scheitern, sondern sie auch überwinden. Und dazu wollen wir uns immer wieder ermutigen. Dass keiner unter uns diesen Lauf aufgibt, sondern dass wir uns als Christen bewähren in dieser unserer Welt, einer Welt, die immer christusfeindlicher wird und die immer mehr durcheinander gerät, weil sie von dem Heil in Jesus Christus nichts wissen will. Denn alles hat nur seinen Bestand in Christus, schreibt Paulus einmal den Kolossern. Und darum zerfällt heute alles, weil Christus ausgeklammert wird aus dem Leben der Menschheit. Wir dürfen so dankbar sein, dass Gott uns von der Sinnlosigkeit des Lebens erlöst hat, uns ein Ziel vor Augen gestellt hat, für das wir alles einsetzen dürfen. Und dabei wollen wir auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schauen, täglich neu, Jesus. Wir laufen auf den zu, dem wir längst gehören. Und der auf uns wartet. Darum, wer hier ermüden will, der schaue auf das Ziel. Da ist Freude. Freude, wie sie einmal aufbrach im Gleichnis vom verlorenen Sohn, als der Sohn zum Vater zurückkehrte. Da lesen wir, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und Pastor Wilhelm Busch hat so treffend gesagt. Und nirgendwo steht geschrieben, dass sie damit wieder aufhörten. Ewige Freude. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und dann werde ich, und so steht es über dem Grabstein des großen Dänen Søren Kierkegaard, dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Darum, Geschwister, es lohnt sich. Es lohnt sich, Nachfolger Jesu zu sein. Gott gebe uns viel Kraft, viel Freude und Gelingen.